danke, Schorsch, für diese netten Worte des Willkommens. Wir freuen uns, heute bei euch zu sein, hier in Traunreuth. Es ist schon sehr lange her, so dass ich mich eigentlich kaum noch daran erinnern kann, dass wir als Gemeinde mal hier waren. Aber es ist gut, bei euch zu sein. Ich denke, im Namen der Restgemeinde, die nicht mitgekommen ist, darf ich sagen, auch herzliche Grüße aus Wasserburg. Wenn man in eine fremde Gemeinde kommt, in eine Nachbargemeinde kommt und ein Teil der Gemeinde kommt mit, ist das immer so eine Frage, was predigt man da? Und mir ist der Gedanke gekommen, dass ich euch klein wenig mitnehmen möchte auf den Weg, den wir als Gemeinde gehen und euch Anteil geben möchten, doch durch die Predigt, was wir so erfahren. Es ist ein ganz bekannter Predigtabschnitt, er handelt über das Leben von Jakob und Esau. Doch zunächst ein Zitat von Winston Churchill, den wir alle kennen, der einmal gesagt hat, wenn zwei Menschen immer die gleichen Ansichten haben, ist einer von ihnen überflüssig. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, aber mein lieber Mr. Churchill, Sie haben wohl noch nie erfahren, wie wunderbar es ist, wenn zwei Menschen sich einig sind oder wenn viele sich einig sind. Und danach streben wir ja immer als Gemeinde, nach dieser größten Einmütigkeit. Aber, wie er sagt, in vielen Dingen sind wir wirklich nicht einig, wir sind uneinig. Verschiedenste Ansichten und Konflikte, die dann auch daraus erwachsen, gibt es seit Menschengedenken. Am Anfang, da war der Konflikt zwischen Gott und Mensch. Und dann folgte der zwischen Mann und Frau. Und schließlich kam der Konflikt zwischen Brüdern. Und seitdem ist den Konflikten kein Einhalt mehr zu bieten. Wir finden sie überall und manchmal scheint es so, dass jeder gegen jeden ist. Und auch wir stecken da mittendrin. Zu Hause, im eigenen Familiennetz, in der Gemeinde, und auch zwischen Gemeinden, in der Schule, am Arbeitsplatz und im Verein. Was sagt die Bibel über Konflikte und was können wir von ihr über unsere eigenen Auseinandersetzungen lernen? Und wie finden wir einen Ausweg aus unserem täglichen Clinch? Wie kommt unser täglicher Clinch zum guten Ende? Und wie ich eben schon gesagt habe, sind wir als Gemeinde Wasserburg an diesen Fragen innerlich stark beteiligt. Vor 20 Jahren, als die Gemeindearbeit in Wasserburg wirklich in den allerersten Anfängen steckte, gab es große Konflikte dort oder den Geschwistern vor Ort. So große Konflikte, dass man sich trennen musste und jeder so sein eigenes Gemeindeverständnis verwirklichte. 20 Jahre. Nun, nach 20 Jahren dürfen wir erleben, dass Gottes Wege mit uns gut sind. Er schenkt mit einzelnen Personen neue Begegnungen. Wirklich echte, gute Begegnungen. Er schenkt Vergebung und Versöhnung sowie einen gemeinsamen Weg in einer Gemeinde. Das ist wunderbar und das ist für uns als Wasserburger ein hoffnungsvoller Neubeginn. Aber es ist noch nicht das Ende, wir sind noch längst nicht am Ziel und es gibt nach wie vor Konflikte und es gibt neue Konflikte. Aber wir erwarten von Gott, dass er mit uns Wasserburgern seine Versöhnungswege weitergeht. Und wenn ihr für uns beten wollt, dann betet da für uns. Das ist ein ganz großes Anliegen und ich sage das mal jetzt ganz global. Für den Versöhnungsweg der Wasserburger Geschwister, da seid ihr mittendrin, ganz im Geschehen und ganz dicht dran, wenn ihr für uns beten wollt. Ich könnte das jetzt ausführen in Einzelheiten, aber dafür sind wir nicht hier. Ich möchte euch Anteil nehmen an dieser Geschichte, diese alte biblische Geschichte. Und ich hoffe, dass wir uns, dass jeder sich, sagen wir mal so, dass jeder sich auf seinem Weg durchs Leben in dieser Geschichte entdecken kann und dass wir im Hören auf Gottes Wort wachsen können und weiterkommen, auch in den Konflikten, in denen wir stecken. Es geht um die Brüder Jakob und Esau. Und weil ich im Laufe der Predigt in groben Zügen die ganze Geschichte schildere, verzichte ich mal einleitend darauf, diese langen Abschnitte vorzulesen. Es geht jetzt über Kapitel und wir machen so einen Überblick. Aber die ganze Geschichte steht in 1. Mose 25 bis 33. Ihr könnt es aufschlagen, ihr könnt im inneren Auge folgen. Noch lieber wäre es mir, wenn auch hier aufpasst und hier was mitnehmen würdet. Ja, aber ihr könnt es auch zu Hause nachlesen und vielleicht anhand des Wortes Gottes vertiefen. 1. Mose 25 bis 33. Und ich denke, da uns doch allen die Geschichte sehr vertraut ist, kann ich davon ausgehen, dass ihr alle gut folgen werdet. Vergegnung. Ihr habt richtig gehört, ich habe mich nicht versprochen. Vergegnung. Das ist eine Wortschöpfung eines jüdischen Religionsphilosophen mit dem Namen Martin Buber. Manche mögen ihn kennen. Vergegnung, damit bezeichnet er eine schlechte Begegnung, eine misslungene Begegnung, sozusagen eine Nichtbegegnung. Obwohl man sich vielleicht getroffen haben mag, sich vielleicht sogar sehr getroffen haben mag und sich verletzt hat. Die beiden Zwillingsbrüder, Jakob und Esau, sie vergegnen sich schon im Leib der Mutter. Die Bibel sagt uns, sie stießen sich im Mutterleib. Mutter Rebekka ahnt Schlimmes und soll Recht behalten. Bevor sie wissen, was sie tun, rangeln und raufen die beiden sich schon um die Macht. Es scheint, als seien manche Vergegnungen vorbestimmt. Zumindest als Neugeborene sind Jakob und Esau unschuldig, Opfer ihrer charakterlichen Anlagen oder der göttlichen Gnadenwahl, der göttlichen Ungnadenwahl. Aber sie sind auch Täter. Das wird in ihrem Leben deutlich. Sie sind Opfer und Täter. Und wir sind auch beides. Opfer und Täter. Niemand von uns ist immer nur Opfer und niemand von uns ist immer nur Täter. Wir sind beides, je nachdem, wie unser Leben spielt. Jakob nutzt den unbändigen Hunger seines Bruders aus und listet ihm das Erzgeburtsrecht ab für eine Linsensuppe. Esau lässt sich vom Essensduft betören, triebhaft und oberflächlich. Und schließlich erschleicht sich Jakob den alles entscheidenden väterlichen Segen, spielt gehorsam das betrügerische Spiel der Mutter mit und lügt dem Vater voll ins Gesicht. Das kann nur böse ausgehen. Esau schwört Brudermord. Sobald der Vater tot ist, wird es Jakob heimzahlen. Hier lernen wir verletzte Menschen mit verletzten Gefühlen und Gewissen kennen. Kann das noch einmal gut werden? Können solche Brüder noch einmal Brüder werden, die sich wirklich im Guten begegnen? Wirklich im Guten? Vorerst wohl nicht. So etwas lässt sich nicht auf die Schnelle richten. Oft brauchen heilende Begegnungen so etwas wie eine Inkubationszeit. Inkubationszeit, ja. Sie wollen sozusagen ausgebrütet werden. Nicht so wie eine Krankheit, wo man sich ansteckt und in 2 Wochen habe ich dann die Krankheit, dann sehe ich die Symptome an mir, sondern mehr wie ein befruchtetes Hühnerei. Auch eine Inkubationszeit hat. Eine lange ungute Geschichte braucht meist eine längere Zeit der Heilung. Rebekka erfasst das intuitiv, was geschehen kann und auch geschehen muss. Sie beschwört ihren Lieblingssohn zu fliehen und dabei schätzt sie den Ältesten genau richtig ein. Sein Zorn wird sich legen, sagt sie, und er vergisst, was du ihm getan hast. Das Heil in der Flucht zu suchen, ist keine Lösung. Vielleicht mal eine Notlösung für einen Augenblick. Jakob flieht tatsächlich und alle spielen mit. Sogar Gott spielt mit, möchte ich sagen. Im Traum von der Himmelsleiter in Bethel, da wo Jakob seine erste Nacht im 1000-Sterne-Hotel verbringt, begegnet ihm Gott. Er sichert dem Flüchtling zu im Traum, und wir lesen das aus der Bibel: Ich bin mit dir und ich will dich behüten, wo du hingehst. Und ich will dich wieder hierher bringen in das Land. Gott kündigt ihm also nicht die Treue auf, sondern gibt ihm für die Zeit dieser Inkubation seinen Segen mit auf den Weg. Das heißt nicht, es ist alles in Ordnung. Es heißt eher, Gott geht mit. Trotzdem. Gott geht trotzdem mit. Und zugleich gibt er ihm sein Versprechen: Ich will dich wieder hierher bringen. Flucht oder Verdrängung sind Notlösungen. Wenn es gut und gnädig ausgeht, kehren wir wieder an die Störstellen des Lebens zurück. Jakob spürt es und er handelt mit Gott. Er sagt: Bringst du mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater, sollst du mein Gott sein. Aber vom Bruder redet er nicht. Dass sich die belastete Beziehung durch die Flucht nicht einfach verflüchtigt wie Nebel in der Sonne, sagt der Fortgang der Geschichte, den ihr ja kennt. Das Leben selbst hält die Erinnerung an unerledigte Aufgaben wach und hält uns in anderen Begegnungen immer wieder neu den Spiegel vor. Jakobs Spiegel ist Onkel Laban. Er steht in der Hinterlist und im Ränkespiel seinem Neffen nicht nach. Der betrügerische Jakob wird betrogen, zum Beispiel um seine Lieblingsfrau, für die er 7 Jahre gearbeitet hat und 14 Jahre arbeiten musste. So bleibt die Vergangenheit immer und überall gegenwärtig, nicht sehr massiv, aber latent und peinlich. Und Jakob selbst spielt dann auch sehr gekonnt seine alten Betrugsspiele weiter. Und so hauen sie sich gegenseitig übers Ohr. Und Gott, der scheint mitzuspielen. Er segnet Jakob und seine Spiele. Ist also alles in Ordnung? Die Inkubationszeit ist nach 20 Jahren zu Ende. Und ich sage das hier, 20 Jahre mit bewegtem Herzen, weil ich euch das eben auch sagte aus der Wasserburger Geschichte. Jakob erfährt Leidensdruck. Die Verletzungen und Vergegnungen haben sich summiert. Die Seele beginnt zu kranken. Und wer darauf nicht hört, der erntet in der Regel mit etwas zeitlicher Verzögerung auch körperliche Leiden dazu. Und Gott gibt ihm in dieser Zeit ein neues Signal. Zieh wieder in deiner Väterland und zu deiner Verwandtschaft und ich will mit dir sein. Gott sendet den Flüchtling wieder zurück und er sagt: Ich werde den schwierigen Weg mitgehen. Leidensdruck, den Jakob hier erfährt, ist eigentlich ein Tor zur Veränderung. Und auch in unserem Leben ist Leidensdruck oft ein Tor zur Veränderung. Was tun wir nicht alles, wenn es ungemütlich wird und wir selber darunter leiden? Wäre das Leben im Ausland auf Dauer angenehmer verlaufen, ob Jakob je aufgebrochen wäre, um zurückzukehren? Ich denke nicht. Denn wir nehmen ja meistens so viel in Kauf, um uns nicht verändern zu müssen. Aber Jakob bricht auf in seine alte Heimat und in seine alte Vergangenheit. Aber dieser Aufbruch misslingt. Jakob hat nicht den Mut, sich ordentlich zu verabschieden, indem er einen Strich unter 20 Jahre Haran zieht. Darum greift er zurück auf sein altes Verhaltensmuster. Er flieht. Doch dieses alte Spiel funktioniert nicht mehr. Laban merkt es und sammelt seine Männer um sich. Und nach 7 Tagen hat die jüngste Vergangenheit Jakob eingeholt. Der Streit ist heftig und hätte auch böse enden können. Aber es gibt da einen Schiedsrichter, der an einem fairen Ausgang der Begegnung etwas liegt und daran, dass diese Krise zu einer Chance wird. Und da Jakob in diesem Fall ganz sicher der Unterlegene gewesen wäre, Gott ihm aber trotzdem gut ist, begegnet Gott dem Laban des Nachts in einem Traum und er verpflichtet ihn auf die Spielregeln. Und Gott spricht zu Laban: Hüte dich, mit Jakob nicht anders zu reden als freundlich. Nun, sehr freundlich ging es dann dennoch nicht zu, aber der Schutzraum des Konflikts war abgesteckt. Wir können davon lernen, dass wir auch nicht miteinander so umgehen können, wie uns geradezu zumute ist. Gott wahrt die Würde des Menschen, besonders die Würde des Unterlegenen. Er möchte Gewinner. Er möchte zwei Gewinner. Und so tragen Laban und Jakob ihren Streit aus. Sie schlagen damit ein neues Kapitel auf in ihrer Familiengeschichte. Und Gott soll Zeuge ihrer Aussöhnung sein. Sie versprechen einander, sich künftig nur in friedlicher Absicht zu begegnen. Und jeder wird die Grenze des anderen respektieren. Das ist mal zumindest ein wichtiges Etappenziel, das sie miteinander erreicht haben. Aber der eigentliche Konflikt steht ja noch an. Nun taucht in Jakobs Erinnerung der Name seines Bruders auf, Esau. Der Zentralkonflikt meldet sich und macht Angst. Angst kann lähmen, Angst kann aber auch sehr aktiv machen. Jakob wird aktiv, er wird sogar hektisch. Er schickt Boten zu Esau und kündigt sich an und macht sich ganz klein. So sprecht zu Esau, meinem Herrn, dein Knecht Jakob will dir sagen. Der Herr Esau und der Knecht Jakob. Ist das wieder die alte List? Wahrscheinlich ist es wieder die alte List. Er hofft auf eine friedliche Lösung und tut etwas dafür. Aber sicher fühlt er sich mit dieser Strategie nicht. Denn heilende Begegnungen sind nicht machbar. Die Nachricht, die seine Boten zurückbringen, nachdem sie Esau begegnet sind, versetzt Jakob in Panik. Esau zieht ihm mit 400 Männern entgegen. Was ist, wenn der andere, wenn Esau nicht an Versöhnung, sondern an Abrechnung denkt, jetzt wo der Vater tot ist? Aber es gibt kein Zurück mehr. Er kann nicht mehr zurück nach Haran. Und in dieser Situation wählt Jakob eine neue Strategie. Er teilt die ganze Sippe, das Volk, das Vieh und alles, was dazugehört, in zwei Gruppen, in der Hoffnung, dass die eine Gruppe überlebt und die andere ja, vielleicht umkommen wird und er hoffentlich mit überlebt. Und erinnert sich an die Verheißungen und klammert sich in seiner Angst an Gott wie ein Kind an seinen Vater. Dort heißt es in der Bibel: Er rette mich vor der Hand meines Bruders, vor der Hand Esaus, denn ich fürchte mich vor ihm. Und das Danken vergisst er auch nicht. Herr, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du an deinem Knecht getan hast. Einem Menschen, der dankt, kann geholfen werden. Jakob betet, jedoch ohne innerlich und äußerlich zur Ruhe zu kommen. Und Gott antwortet nicht. Jedenfalls nicht zu diesem Zeitpunkt. Es wird Nacht und Jakob schläft. Er weckt seine Familie mit Mägden und Knechten und bringt sie in einer Nacht- und Nebel-Aktion über den Jabok. Jakob selber schafft den Übergang nicht. Er bleibt allein zurück. Und so vertagt er eine schwierige Begegnung mit einer möglichen Versöhnung. Heilende Begegnungen erfahren wir nur dann, wenn wir der Begegnung nicht ausweichen. Das ist ganz, ganz wichtig. Was geschehen müsste, weiß Jakob wahrscheinlich selber nicht. Aber das weiß ein anderer, für den unsere Grenzen seine Möglichkeiten sind. Jakob ist mit sich allein und doch nicht allein. Plötzlich spürt er, dass er angegriffen wird. Da rang ein Mann mit ihm bis in die Morgenröte. Ein Mensch, ein Engel, ein Dämon, dass er es letztendlich mit Gott zu tun hat, das dämmert Jakob erst am Morgen, am Ende des Kampfes. Hatte Gott Jakob nicht zugesagt, den schweren Weg zurück mitzugehen? Was will Gott von ihm, mit ihm, jetzt und hier am Übergang Richtung Heimat? Etwas soll die wohl Jakob nicht mitnehmen über den Jabok. Aber was ist das? Es hat etwas mit der Frage zu tun, die der Ringer stellt. Und der Ringer fragt immer wieder, wie heißt du? Als ob er nicht kennen würde. Aber er kennt ihn nur zu gut. Denn im Namen teilt sich der Mensch mit. Jakob, der Hinterlistige, der Fersenhalter, der seinen Bruder überlistet hat, den Vater angelogen und für dumm verkauft hat. Jakob, der Schuldige, Jakob, der Sünder. Weiß Gott denn nicht, wie er heißt? Gott mutet dem heimkehrenden Flüchtling zu, sich selbst zu begegnen. Wie willst du deinem Bruder begegnen, wenn du dir selber ausweichst? Nicht nur der Bruder steht ihm möglicherweise im Weg, nicht nur Gott steht ihm möglicherweise im Weg, Jakob steht sich selbst im Weg. Der Fersenhalter, der Hinterlistige, steht Gottes Segen im Weg. So kann Gott ihm nicht Zukunft und Land schenken. Und darum hält Gott ihm den Spiegel vor. Wie heißt du? Wer bist du eigentlich? Aber so schnell bekommt der Bote Gottes keine Antwort. Jakob will diese Frage nicht an sich heranlassen und sich preisgeben. Und so wehrt er sich die ganze Nacht. Alle Runden im Kampf gehen an ihn. Und es scheint, dass der Mensch stärker ist als Gott. Der Engel merkt das und er muss härter zufassen. Und da heißt es, er schlug ihm auf das Gelenk seiner rechten Hüfte. Und da sinkt Jakob zu Boden. Nein, er hält sich am Gegner fest und sucht jetzt bei diesem Gegner Halt, als wolle er sehen, ob Jakob immer noch Widerstand leisten kann und auch will, bittet der Fremde ihn, lass mich jetzt gehen. Aber jetzt, wo Jakob sich wie ein Behinderter fühlt, braucht er ihn. Er muss den Halt bei ihm finden und er würde allen Halt verlieren, wenn er gehen würde. Es dämmert ihm, der Ringer ist nicht mein Gegner. Es dämmert ihm, der Ringer will mein Verbündeter sein. Und ich brauche ihn. Sonst kann ich Esau niemals begegnen. Und dann sagt Jakob dieses Wort. Ich lasse dich nicht. Du segnest mich denn. Aber er segnet ihn nicht, bevor Jakob nicht die Frage beantwortet hat. Wie heißt du? Und dann endlich, verrenkt und gehalten vom Gegner, der doch eigentlich sein Retter ist, kommt die Antwort, Jakob. Und indem er seinen Namen nennt, legt er seine Lebensbeichte ab. Wir können nur umkehren, wenn Gott uns hält. Und wir können uns auch nur aushalten, wenn er uns hält. Wir können uns nur selber begegnen, indem wir Gott begegnen, um uns zu segnen. Nachdem der alte Name und mit ihm seine Schuld ausgesprochen ist, hat Gott einen neuen Namen für ihn. Denn jetzt ist es vorbei mit Jakob Hinterlist. Er verliert den Namen und auch sein altes Leben. Und Gott schenkt ihm diesen neuen Namen. Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Das ist ein mehrdeutiger Name, zu übersetzen mit Gottesstreiter, wobei man das auch so verstehen könnte, dass Gott wieder der Gegner wäre. Nein, es ist eher so zu verstehen, Gott streitet für dich, Israel. Und das heißt für Jakob ganz konkret in dieser Situation, in die er sich nähert, Der Herr wird für dich streiten, sollte Esau in böser Absicht unterwegs sein und dir schaden wollen. Da steht er, der Jakob, schief und gesegnet. Und erstaunt: Ich habe Gott von Angesicht gesehen und doch wurde ich gerettet. Gott hat ihn gestellt, aber nicht fertig gemacht, sondern gerechtfertigt. So hat Jakob Gott bisher noch nicht gekannt. Bisher hat er immer geglaubt, er sei der Gott, der immer nur Ja sagt und der mitgeht und segnet, egal was er sich so im Leben leistet. Und nun weiß er, eine ganz wichtige Erfahrung, Gott ist gerecht und er stellt mich vor meine Verantwortung und er vergibt mir die Sünde. Jakob hinkt. Er nimmt eine Behinderung mit in sein neues Leben. Eine schmerzliche Wunde an das Alte. Aber die Wunde ist versorgt. Jakob Israel schaut nun auf nach vorne und was sieht er? Er sieht seinen Bruder Esau kommen mit den 400 angekündigten Männern. Rasch ordnet Jakob seine Familie, aber er schickt sie nicht mehr vor, so quasi als Kanonenfutter, sondern er geht voraus. Und es heißt, denn die Veränderung hat's wohl gegriffen, und er ging vor ihnen her und neigte sich 7-mal zur Erde, bis er zu seinem Bruder kam. Gott wird und muss für ihn streiten. Er steht unsichtbar zwischen den Brüdern, zwischen den verfeindeten Brüdern. Und wir lesen da weiter: Esau aber lief ihm entgegen und herzte ihn und fiel ihm um den Hals und küsste ihn und sie weinten. Gott muss auch an Esau gewirkt haben, weil er so reagiert. Gott tut Wunder und wir leisten unseren kleinen Beitrag dazu. Aber er tut Wunder. Und Jakob Israel bekennt seinem Bruder: Ich sah dein Angesicht, als sähe ich Gottes Angesicht. Und auch darin zeigt sich die Veränderung bei Jakob. Er gewinnt ein neues Menschenbild, ein neues Weltbild. Esau ist nicht anders geworden, schwerpunktmäßig, sondern Jakob. Er sieht den Bruder mit geheilten Augen. Und dann werden in den Gesprächen, die da folgen, die Lebensräume abgesprochen, die Grenzen festgelegt. Grenzen sind auch Kontaktlinien. Sie müssen klar sein, damit wir einander nicht zu nahe treten und auch nicht zu fern rücken. Nähe und Distanz wollen im Leben geklärt sein, so als Schutzraum für heilende Beziehungen. Ich habe euch diese Geschichte geschildert. Und wir hören diese Geschichte aus neutestamentlicher Sicht. Wir sehen die Esau-Jakob-Geschichte von Jesus her, der sich nicht nur für uns die Hüfte ausrenken ließ, sondern der sich ans Kreuz nageln ließ, der in seinem Leben und Sterben die Schuld der Vergegnungen, die Verletzungen, die Sünde auf sich nahm, um sie alle mit in seinen Tod zu nehmen. Er starb für beide. Für Esau, für Jakob, für Täter und Opfer, damit Begegnungen wieder möglich werden. Schluss mit Vergegnung. Und er begegnet uns auch hier und heute in seinem Wort, in seinem Geist und in der Gemeinde, den Verletzten und den Verletzern. Und jeder von uns ist beides: Verletzter und Verletzer. Und er öffnet uns heilende Begegnungen. Und die brauchen manchmal Zeit, 20 Jahre in dieser Geschichte. Die Wege zwischen Vergegnungen und heilenden Begegnungen sind manchmal weit. Aber wir dürfen sie gehen. Wir müssen sie gehen. Und wir können sie auch gehen in der Gewissheit: Gott geht mit. Er gibt uns Zukunft und Hoffnung. Denn Gott kann unsere Konflikte beenden, indem er uns mit geheilten Augen den Bruder und die Schwester sehen lässt. Und das wünsche ich uns allen, die wir heute Morgen hier zusammen sind. Geheilte Augen, mit denen wir den Bruder und die Schwester sehen können. Amen. Ich möchte mit euch beten. Vater im Himmel, ich danke dir für diese wunderbare Geschichte, die uns so nahe kommt, unseren eigenen Problemen, die wir im Leben haben. Vater im Himmel, lass uns lernen von dir. Führe du uns deine Versöhnungswege und schenke, dass wir in der Begegnung mit dir Heilung erfahren und mit geheilten Augen den Bruder und die Schwester sehen können. Amen.